Böse, böse Spekulanten. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und in dieser zweiteiligen Podcast-Reihe geht es um das sehr, sehr, sehr spannende, aber auch sehr emotionale Thema der Spekulation und vor allem der Rohstoffspekulation, also im Agrarbereich. Ein sehr, sehr, sehr brenzliges Thema. Viele Leute, die ich gefragt habe, hier bei diesem Podcast mitzuarbeiten, konnten es aus einfach unterschiedlichen Gründen nicht, weil es ein sehr, sehr, sehr heißes Eisen ist, das viele Leute nicht anfassen wollen und was ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Im ersten Teil dieses Podcasts geht es erstmal allgemein um eine Darstellung der Situation. Was ist eigentlich eine Spekulation mit Lebensmitteln? Wie funktioniert das im Einzelnen? Was gibt es dort für Märkte? Und so weiter und so fort. Warum gibt es überhaupt Nahrungsmittelspekulation? Braucht man den Käse oder ist es einfach vollkommen unsinnig und eher mit Glücksspiel gleichzusetzen? Da gehen wir auch auf einige Beispiele ein. Es wird also interessant. Und im zweiten Teil versuche ich dann mal einen Professor hier zu interviewen, der sich sehr, sehr, sehr stark auf diese wirtschaftsethischen Gesichtspunkte konzentriert und auch dazu sehr viel schon veröffentlicht hat, immer wieder Studien durchgeht und mit ihm werde ich dann mal versuchen herauszufinden, ob denn das, was diesen ganzen Rohstoffinvestments, wie zum Beispiel auch, und damit seid ihr auch angesprochen, denn es stehen unter anderem auch die passiven Indexfonds hier am Pranger. Also wenn man einfach in passive Fonds investiert, die Rohstoffe kaufen und so weiter, dann steht man auch hier in der Kritik. Das heißt, jeder von uns, der hier investiert, ist auch in der öffentlichen Kritik. Und jetzt ist die spannende Frage, stimmen eigentlich diese Vorwürfe, auf die ich gleich eingehen werde, und beeinflusst eigentlich die Nahrungsmittelspekulation den physischen Preis eines Rohstoffs? Wenn ja, wie stark? Wenn nein, warum nicht? Und beeinflusst er auch die Volatilität der Preise? Entwicklung. Ganz interessante Fragen, die wir uns dann im zweiten Teil des Podcasts stellen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem neuen Sponsor nochmal bedanken, bei der Börse Stuttgart. Mit denen arbeite ich jetzt in Zukunft auch noch intensiver zusammen. An dieser Stelle nochmal schönen Gruß an die Kollegen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt und voll mit diesem ersten Thema an. Du brauchst eigentlich nur bei Google einzugeben, Spekulanten, und auf Enter zu drücken und sofort findest du überall die Titel wie zum Beispiel Spekulanten treiben den Ölpreis nach oben oder wachsender Hunger in irgendeinem Land aufgrund von Nahrungsmittelspekulanten oder Spekulanten sind für Börsencrash verantwortlich oder Hunger in Tahiti, die Spekulanten sind schuld und was auch immer was. Also im Prinzip ist es so, dass Spekulanten wie schlechtes Wetter sind. Man kann immer eigentlich ihnen für alles die Schuld geben. Oder wie es der österreichische Autor Gerald Hosp mal formuliert hat, wenn man einen antikapitalistischen Hammer in der Hand hat, sieht alles wie ein Spekulantennagel aus. Ich möchte jetzt aber in dieser Podcast-Reihe überhaupt gar nicht auf ironische Art und Weise mich über irgendjemand lustig machen. Ich möchte auch gar nicht hier irgendwie zu viel Humor mit reinbringen, obwohl ein bisschen eigentlich immer gut ist. Ja. Aber es ist ja ein sehr ernstes Thema und deswegen geht es hier einfach um die konkreten Fakten und um die konkreten Dinge. Die erste Frage, die ich mir hier gestellt habe, ist, wenn jetzt Spekulanten tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel der Ölpreis nach oben geht, warum wirft man dann diesen Spekulanten immer vor, dass sie nur an den steigenden Preisen verantwortlich sind? Ich habe noch nie irgendwo einen Titel gelesen, so von wegen, hey, danke Spekulanten, die ganzen Nahrungsmittelpreise sind gefallen, ihr seid schuld, cool, dass ihr es mal auf jeden Fall in die andere Richtung probiert habt. Das heißt, komischerweise sind die Spekulanten immer nur dann schuld, wenn Preise irgendwo steigen, aber nie dann schuld, wenn irgendwo die Preise fallen. Das heißt, die Berichterstattung ist hier ziemlich einseitig. Das ist also, wenn man sich hier mal informiert, auf jeden Fall sofort erkennbar. Und im ersten, und ob diese Frage jetzt nun wirklich mit Ja oder Nein zu beantworten ist, klären wir dann ja abschließend erst im zweiten Podcast. Aber jetzt wollte ich erstmal die spannende Frage stellen, was beeinflusst überhaupt erstmal grundsätzlich einen Preis? Zum Beispiel den Preis von Kaffee oder den Preis von einem Handy. Da haben wir grundsätzlich natürlich die unterschiedlichsten Einflüsse. Generell sagt man ja immer in einer Marktwirtschaft, für den Preis ist vor allem Angebot und Nachfrage vorhanden. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel für einen gewissen Handy-Typ eine hohe Nachfrage gibt, aber ein begrenztes Angebot, dann, damit sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenfinden können, werden dann eben halt die Preise der Handys steigen. Okay? Wenn allerdings immer mehr und mehr Handyanbieter auf dem Markt auftauchen und so ein richtiger Konkurrenzkampf entsteht und die Nachfrage dann sowieso ein bisschen nachlässt, dann kann es auch sein, dass die Preise wieder fallen. Grundsätzlich ist es immer so, bei jedem Preis, dass hauptsächlich Angebot und Nachfrage über diesen Preis bestimmen. Weil am Ende wollen ja immer Leute ein Geschäft machen. Und wenn ich jetzt mein Produkt zu teuer mache und keiner es mehr kauft, dann kann so viel Arbeit in dieses Produkt geflossen sein, wie ich will. Ich habe ja nichts davon, wenn es in meinen Lagerhallen oder bei mir zu Hause einfach verrottet. Und deswegen werde ich irgendwann mit dem Preis runtergehen müssen. In der Marktwirtschaft wird also immer versucht, irgendwo ein Geschäft zu machen und irgendwo Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Adam Smith hat zum Beispiel in seinem Buch The Wealth of Nations auch sehr interessant über die einzelnen Komponenten von Preisen geschrieben. Auf Seite 80 ungefähr, ich bin gerade dabei, das nochmal neu zu lesen, das Buch, weil es unglaublich faszinierend und interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Mikrofon, in das ich gerade spreche, wie entsteht dieser Preis von diesem Mikrofon? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass in diesem Preis sind zum Beispiel die ganzen Rohstoffe drin, die ich brauche, um dieses Mikrofon herzustellen. Das heißt, das ganze Erdöl ist schon mal mit drin, was für die Kunststoffe gebraucht wird. Und das Eisen, das Stahl und die ganzen anderen Dinge, die damit reinfließen. Aber es fließt natürlich auch eine Menge Humankapital mit in diesen Preis des Mikrofons, weil es muss ja auch irgendjemand wissen, wie das geht, wie das hergestellt wird und so, dass es auch langfristig haltbar ist und so weiter. Dass es nicht irgendwelche Kurzschlüsse verursacht oder einfach die Aufnahme mittendrin abbricht, dass es mit der Software zusammen harmoniert. Humankapital fließt auch in diesen Preis. Und dann natürlich noch die ganzen Arbeitskosten. Also die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, der Transport der Rohstoffe muss bezahlt werden und am Ende des Tages ja auch die Rendite der Investoren. Das heißt, all diese ganzen Dinge gehen auch in den Preis eines Produktes und auch von Rohstoffen und so weiter mit ein. Und da merkt man schon, das Thema ist gar nicht so einfach, weil es gibt unfassbar viele Einflüsse und man müsste eigentlich gar nicht die Frage stellen, was beeinflusst den Preis von einem Rohstoff oder von einem Produkt, sondern was beeinflusst eigentlich Angebot und Nachfrage eines Rohstoffs. Und dann nehmen wir uns doch mal hier als erstes das Öl als Beispiel. Weil der Ölpreis ist natürlich maßgeblich für ganz, ganz, ganz viele andere Dinge in der Wirtschaft. Und wir müssen auch immer als erstes festhalten, dass die einzelnen Preise von gewissen Rohstoffen natürlich auch wiederum ganz, ganz, ganz wichtige Auswirkungen auf andere Bereiche und andere Preise haben. Das heißt, alles hängt immer miteinander zusammen. Zum Beispiel der Erdölpreis. Wenn dieser allgemein ansteigt, dann steigen ja auch die Transportkosten von vielen Unternehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viel Kaffee habe, die ich von A nach B schiffen will oder mit einem Laster irgendwo hinfahren will, dann muss ich ja diesen Laster auch mit Sprit betanken. Und wenn die Spritpreise ansteigen, dann steigen meine Transportkosten und ich als Unternehmer werde natürlich das wiederum einpreisen und somit werden auch meine Produkte wieder teurer. Und genauso ist es auch andersrum. Das heißt, ein Preis beeinflusst auch immer den anderen. Wenn wir jetzt uns das Öl angucken, da gibt es eine sehr, sehr interessante Podcast-Reihe auch von Planet Money zum Thema Öl. Die werde ich in den Showloads auf aktien-mit-kopf/blog/podcast verlinken für euch. Die haben da auch eine ganz, ganz, ganz interessante Serie gemacht, wo sie sogar selber Öl erstmal einkaufen und dann erstmal zeigen, wie schwer das eigentlich ist, welche Lizenzen man dort braucht. Und dann haben sie einen interessanten Punkt, nämlich: Warum ist es denn so, dass der Ölpreis in letzter Zeit, also jetzt haben wir 2016, da ist er schon wieder ein bisschen gestiegen zum Ende und Mitte des Jahres, aber davor hatten wir ja eine Zeit, wo der Ölpreis ziemlich stark gefallen ist. Und die spannende Frage ist, warum? Nun ja, wegen zum Beispiel dem Fracking. Die Fracking-Industrie, so eine Art alternative Industrie zu der konventionellen Art und Weise, wie man Erdöl gefördert hat und so weiter, hat sich in den USA vor allem immer weiter und weiter entwickelt. Hier gab es zum Beispiel einen Ingenieur namens Nick Steinsberger, über den auch Planet Money berichtet hat. Und dieser war in einer Firma aktiv, die Ölbrunnen überwacht hat. Und diese ganzen Ölbrunnen wurden halt eben immer unprofitabler und unprofitabler. Und dieser Typ hat tatsächlich um seinen Job gefürchtet. Und er hat dann immer mehr rumexperimentiert, indem er, also dieser ganze chemische und biologische Prozess von Fracking ist ja sehr, sehr komplex. Davon habe ich persönlich auch keine Ahnung. Aber so viel, wie ich verstanden habe, war es so, dass man ziemlich viele Chemikalien und irgendwelche Gels da zusammen mit Wasser in die Erde pumpt, in irgendeinen Schieferstein und dann durch Druck versucht, dieses Gas nach oben an die Oberfläche zu befördern. So, und nun ist es natürlich so, das ist ein sehr kostspieliger Prozess. Und die ganzen Chemikalien und all diese ganzen Dinge, die man dann dafür braucht, sind natürlich auch teuer. Wesentlich teurer als das Wasser. Und dieser Nick Steinsberg hat dann einfach angefangen rumzuexperimentieren und hat gesagt, nun ja, wenn unsere ganzen Brunnen und so weiter und die ganzen Dinge, die wir hier betreiben, zu unprofitabel sind, müssen wir halt irgendwie versuchen, Kosten zu sparen. Das heißt, er hat einfach angefangen, immer mehr und mehr Wasser zu pumpen und immer weniger von den Chemikalien und hat halt gemerkt, das funktioniert trotzdem ganz gut, ohne Probleme. Und irgendwann hat er nur noch Wasser da unten reingehauen und es hat trotzdem noch funktioniert. Das heißt, die Fracking-Industrie hat sich hier durch technische Innovation des häufigeren Wasserpumpens und so weiter so weit entwickelt, dass man einfach mithalten konnte. Dadurch das Angebot an Erdöl in den USA richtig stark angestiegen ist und somit insgesamt, wenn das Angebot sich halt natürlich erhöht und die Nachfrage nicht im gleichen Zug nachsteigt, dann die Ölpreise auch fallen. Das heißt, hier habt ihr zum Beispiel einen Einflussfaktor auf Angebot und Nachfrage, nämlich technischer Fortschritt. Technischer Fortschritt kann dazu führen, dass Rohstoffe und andere Dinge günstiger werden oder teurer. Meistens natürlich günstiger. So, jetzt gibt es auch noch ganz viele andere Einflussfaktoren. Und bei Rohstoffen und Nahrungsmitteln natürlich Wettereinflüsse. Ja, je nachdem, ob in einem Bereich viel Regen fällt, ob es viele Fluten gibt oder ob es eine Dürre gibt oder vielleicht gibt es sogar Kriege, ja, wo ganz viele Rohstoffe einfach zerstört werden. Dann gibt es natürlich auch noch politische Einflüsse durch Interventionen beispielsweise. Es gibt eigentlich in jedem Land der Welt irgendeine Art von Subvention auf der einen Seite und manchmal auch Sanktionen auf der anderen Seite. Es gibt viele Länder, die zum Beispiel auf irgendeine Art von Protektionismus die einheimischen Unternehmen und Industrien versuchen zu fördern. Und es gibt zum Beispiel in Deutschland, da ist immer wieder, lest ihr auch in den Medien, die ganzen Milchsubventionen. Das heißt, wenn die Regierung sich dazu entschließt, beispielsweise eine Milchsubvention für alle Milchbauern zu gewähren, zum Beispiel mit Steuergeldern halt einfach den gewissen Betrag zu gewähren, oder man sagt denen, okay, ihr müsst einfach weniger Steuer zahlen, oder aber sie garantieren einen Mindestpreis, also sie sagen, es muss mindestens ein Preis von so und so viel Euro pro Liter gezahlt werden. Es gibt unterschiedliche Arten und Weise, wie so eine Subvention abläuft, aber die beeinflusst natürlich das Angebot und die Nachfrage. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade, was studiert man da, um Bauer zu werden, Milchbauer, weiß ich nicht genau, was man da studiert, aber stell dir mal vor, du bist fertig mit dem Studium und du willst irgendwie den Betrieb übernehmen von deinem Vater oder irgendwas anderes machen in dem Bereich, und du weißt, es gibt auf jeden Fall richtig viel Subventionen im Bereich der Milchindustrie, und sagst du dir, na gut, wenn ich so viel vom Staat geschenkt bekomme, dann werde ich doch Milchbauer, wenn sich's anbietet. Das heißt, auf einmal werden immer mehr Leute Milchbauern, immer mehr andere Bauern haben vielleicht gar keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu produzieren, sondern machen nur noch Milch, und es gibt irgendwann ein richtiges Überangebot von Milch, was ja tatsächlich auch in Deutschland passiert ist. Dann kann es sein, dass dadurch natürlich wiederum Angebot beeinflusst wird und somit auch der Preis von Milch beeinflusst wird. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Dinge, die nicht nur den Erdölpreis, sondern jeden Preis beeinflussen. Und es gibt nie irgendwie einen spezifischen Übeltäter oder eine spezifische Sache, die generell dafür verantwortlich sind. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, nämlich die Rohstoffpreise für Lebensmittel, also Getreidepreise und so weiter und so fort. Hier gibt es einen sehr interessanten Zusammenhang. Das heißt, wenn jetzt die Nachfrage nach gewissen Rohstoffen extrem ansteigt, beispielsweise oder sukzessive ansteigt, beispielsweise weil immer mehr Menschen, zum Beispiel in China, jetzt nach und nach auch in Indien, sich mehr leisten können, zum Beispiel mehr Fleisch essen wollen, somit insgesamt also viel mehr Futtermittel produziert werden müssen, dann kann diese erhöhte Nachfrage natürlich sich auch dann in steigenden Preisen widerspiegeln. Muss es aber noch nicht zwingend. Und hier gibt es einen ganz besonderen und interessanten Fall, denn Getreide und alle möglichen anderen Rohstoffe werden international in riesigen Lagerbeständen und riesigen Hallen ja auch zwischengelagert. Das bedeutet, wenn es eine Nachfrage gibt, die steigt, dann wird diese Nachfrage auch erstmal aus diesen riesigen Lagerbeständen bedient. Und in dem wissenschaftlichen Paper, was ich auch hier zu diesem Podcast gelesen habe, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, und dazu geht es dann ja auch im zweiten Teil, spricht man hier von einem Angebotsschock. Falls es einen Angebotsschock gibt, den gab es zum Beispiel 2008, wo es dann auch zu steigenden Preisen kam. Diese Angebotsschocks können zum Beispiel sein starke Wettereinflüsse. Wir hatten riesige Dürren in Australien beispielsweise oder Fluten in den USA. Dann werden erstmal diese Lagerbestände angegriffen. Das heißt, ein Angebotsschock bei vollen internationalen Lagerbeständen muss noch nicht zu einem starken Anstieg der Preise kommen. Das heißt, diese Bestände üben eine Art Pufferfunktion aus. Okay? Jetzt ist es aber so, wenn die internationalen Bestände von Agrarrohstoffen niedrig bereits sind und dann so ein Angebotsschock einsetzt, dann kann es zu dramatischen Steigerungen der Preise führen. Und genau das ist 2007, 2008 passiert. Wir hatten einen steigenden Mittelstandsbauch, vor allem in China. Die Nachfrage ist immer weiter angestiegen. Und dann gab es gleichzeitig aber diesen Angebotsschock, Fluten, Dürren und so weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass die Preise drastisch angestiegen sind. Es gab aber auch noch andere Punkte, die häufig gar nicht berücksichtigt werden. Und zwar das Thema Biosprit. In Deutschland beispielsweise, habe ich recherchiert, sind 16% der gesamten Agrarflächen für Sprit verantwortlich. Nämlich wird zum Beispiel aus Raps Biodiesel hergestellt und aus Mais wird Biogas hergestellt. Das heißt, hier sieht man auch, dass Sprit auf der einen Seite und Nahrungsmittel auf der anderen Seite in Konkurrenz zueinander stehen. Das sind jetzt erstmal die realwirtschaftlichen Aspekte, die hier sich auf den Preis von Nahrungsmitteln auswirken. Und jetzt ja die spannende Frage, jetzt gehen wir mal langsam über in das Thema, okay, was ist denn jetzt mit den ganzen Spekulanten? Was ist denn jetzt, wenn ich Indexfonds kaufe, die zum Beispiel Rohstoff-Futures enthalten? Ist das nicht auch ein Grund, der dann dazu führt, dass die Preise steigen? Der Vorwurf ist ja hier, dass beispielsweise solche passiven ETFs einfach eine künstliche Knappheit verursachen und dass dadurch dann auf der ganzen Welt Hunger ausbricht. Und es gibt hier ganz, ganz, ganz viele auch Organisationen, die dafür werben, dass man die Spekulation mit Nahrungsmitteln verbietet. Es gibt solche Kampagnen wie mit Hunger spielt man nicht und so weiter und so fort oder mit Essen spielt man nicht. Und jetzt ist mal die spannende Frage, stimmt das denn überhaupt? Und da werden wir uns jetzt die restliche Zeit dieses Podcasts und im nächsten Podcast mit beschäftigen. Grundsätzlich müssen wir erstmal wissen, worüber wir eigentlich reden. Und ich kann euch versichern, wenn ihr so in allgemeinen Unterhaltungen mit euren Freunden oder mit anderen Leuten darüber sprecht, dann werden die meisten Leute denken, dass Rohstoffspekulanten beispielsweise Kaffee einkaufen, weil sie glauben, dass der Kaffeepreis steigt und dann für Knappheit von Kaffee verantwortlich sind. Es ist aber nicht so. Denn es gibt nicht einen Rohstoffmarkt. Das ist so ähnlich wie bei den Zinsen. Es gibt ja nicht nur einen Zins. Alle sprechen immer, die Zinsen steigen oder die Zinsen fallen. Aber es gibt ja unterschiedliche Zinsen. Marktzins, Leitzins und so weiter. Und genauso ist es beim Rohstoffmarkt. Es gibt hier einmal primär den sogenannten Kassamarkt. Auf diesem Kassamarkt, also K-A-S-S-A-Markt, werden tatsächlich die physischen Produkte getauscht. Also Getreide wie Hafer, Weizen, Rogge und so weiter. Dann Kaffee, Mais, Raps, alle möglichen Rohstoffe werden hier tatsächlich gekauft und verkauft. Und dann gibt es aber neben diesem Kassamarkt den sogenannten Terminmarkt. Es gibt zwei Märkte, Kassamarkt und Terminmarkt. Und auf diesem Terminmarkt werden die Preisrisiken hin und her getauscht. Und das ist jetzt der Punkt, wo es interessant wird und langsam zum Thema Spekulation kommt. Und ich gehe das Ganze mal an einem simplen Beispiel durch, nämlich einem ganz normalen Rohstoff-Future. Danach hat man sofort verstanden, warum es eigentlich diese Spekulation mit Nahrungsmitteln gibt. Nehmen wir mal an, wir beide, du als Zuhörer und ich, sind ein Kaffeebauer. Okay? Das heißt, wir haben ja immer Basic Economics, denkt dran zurück, wir haben ja immer das allgemeine Risiko, dass unser Geschäft nicht funktioniert, dass wir keinen Profit am Ende haben. Wovon hängt also ganz klar natürlich unser Geschäftserfolg ab? Ganz klar vom Kaffeepreis. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt unseren Kaffee aufbauen, wenn wir investieren in die ganzen Geräte, die wir dafür brauchen, wenn wir investieren in die Lizenzen, die wir dafür erwerben müssen, in die Mitarbeiter und so, dann wollen wir uns natürlich irgendwie absichern. Das heißt, was passiert denn, wenn wir jetzt irgendwie mehrere Monate und Jahre in unser Geschäft investieren und der Kaffeepreis aber auf einmal immer mehr und mehr fällt? Da haben wir natürlich, gucken wir natürlich dumm aus der Röhre. Und deswegen haben sich schon Bauern vor Jahrhunderten gesagt, was können wir denn da machen? Nun ja, wir sichern uns gegen fallende Preise ab. Und das Ganze macht man am Terminmarkt. Das heißt, wir als Kaffeebauern, wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal den aktuellen Kaffeepreis an. Der wird hier angegeben, zum Beispiel bei finanzen.net, mit aktuell 1,41 Euro pro Pfund. Okay? Und das ist jetzt so der Durchschnittspreis. Es gibt natürlich für unterschiedliche Kaffeesorten, Arabica und was es da alles gibt, unterschiedliche Preise. Aber wir nehmen jetzt einfach mal diesen Durchschnittspreis 1,41 Euro. Das heißt, mit diesem Preis kalkulieren wir jetzt unsere ganzen Investitionen. Und deswegen ist das so wichtig, weil wir müssen ja gucken, okay, wie viel können wir überhaupt anpflanzen? Wie viel können wir dann am Ende auch liefern? Und wie viel Gewinn machen wir, Umsatz machen, können wir damit machen? Wie viel Gewinn machen wir daraus? Wir müssen ja als Unternehmer immer kalkulieren, ob es sich überhaupt lohnt, dieses Geschäft zu machen. Ja? Und deswegen gucken wir, okay, 1,41 Euro. Sagen wir mal, okay, wir können bis 1,35 Euro mit unserer Kalkulation noch ein profitables Geschäft machen. Alles darunter würden wir Verlust machen. Und jetzt sagen wir, hey, das ist aber blöd. Ja, dann mache ich das nicht. Dann, wenn der Preis runtergeht, dann haben wir ja so ein hohes Risiko, dass es sich für uns nicht lohnt. Und dann kommt ein anderer daher und sagt auf einmal, wartet doch mal, ich kaufe hier so einen Terminkontrakt. Okay? Das heißt, ich verspreche euch, dass ich euch in, sagen wir mal, einem Jahr, wenn die Ernte bereit ist von euch, zu einem Festpreis von 1,38 Euro euren Kaffee abnehme. Und zwar die Menge, die wir zusammen vereinbaren. Sagen wir mal 50 Tonnen, okay? Und wir sagen, hey, das ist doch klasse, aber das machst du bestimmt nicht nur aus Nächstenliebe, oder? Irgendwas willst du ja auch davon haben. Nun ja, ganz einfach. Wenn der Preis zu dem Zeitpunkt, wo wir die 50 Tonnen liefern, also genau in einem Jahr, höher ist als diese 1,38 Euro, dann macht ja unser Gegenpart ein gutes Geschäft. Wenn aber der Preis niedriger ist zu dem Zeitpunkt als der vorher vereinbarte Festpreis, dann machen wir ein gutes Geschäft. Weil die Differenz zahlen wir uns jeweils gegenseitig aus. Versteht ihr? Wir haben im Prinzip eine Versicherung abgeschlossen mit einem anderen. Das ist eine stinknormale Versicherung, die wir abgeschlossen haben. Wir haben uns gegen diese Preisschwankungen abgesichert. Und prima, wir können jetzt kalkulieren, dass wir immer noch genug Rendite machen. Zwar haben wir uns natürlich auch, wenn wir jetzt keine Versicherung gemacht hätten, und so ist es ja immer bei uns, würdest du keine Versicherung für ein Handy abschließen und dein Handy würde niemals runterfallen, hättest du Geld gespart. Genauso, wenn wir jetzt keine Versicherung abschließen würden und der Kaffeepreis würde in einem Jahr sehr steigen, dann würden wir natürlich mehr Profit machen als Unternehmer. Aber dieses Risiko wollen wir halt nicht eingehen. Und wenn der Preis fallen würde, unter den Satz, den wir für uns kalkulieren, hätten wir einen Verlust gemacht. Und deswegen sagen wir, okay, dann verzichte ich doch auf potenziell ein bisschen Rendite, aber sichere mich ab. Und dazu hole ich mir einfach einen Spekulanten an Bord und so funktioniert tatsächlich der Terminmarkt. Und jetzt ist es so, dass heutzutage viele von diesen Geschäften aber gar nicht mehr am Ende zustande kommen. Das heißt, es wird am Ende der Kaffee dann gar nicht geliefert, sondern vorher wird das sogar schon glattgestellt und man zahlt sich nur noch die Differenz jeweils aus. Und ein Bauer kann hier ganz unterschiedliche Kontrakte mit unterschiedlichen Leuten eingehen. Ja, und wiederum eine Versicherung, eine große Gesellschaft oder ein kleinerer Spekulant kann unterschiedlichste Geschäfte mit unterschiedlichen Bauern eingehen. Und es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Marktteilnehmer. Einmal gibt es die sogenannten Commercials aus dem Englischen, also C-O-M-M-E von Commerce, sind die Leute, die tatsächlich die Rohstoffe liefern und verbrauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns ein Unternehmen dahernehmen, welches den Kaffee kauft und dann für einzelne Sachen weiterverbraucht, zum Beispiel Kaffee, Eis herstellt oder einfach unterschiedliche Kaffeesorten daraus produziert. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Nestlé. Dann ist Nestlé ein perfekter Geschäftspartner für diese Bauern. Warum? Weil die Bauern wollen sich gegen fallende Preise absichern und Nestlé will sich gegen steigende Preise absichern. Das heißt, hier sind zwei Commercials zusammengekommen, die perfekt auch über diesen Terminmarkt sich miteinander ins Geschäft kommen können. Nun gibt es aber auch andere Leute, die an diesem Terminmarkt teilnehmen, die überhaupt gar nichts mit den eigentlichen Rohstoff dann mehr zu tun haben. Und das sind dann zum Beispiel passive ETF-Anleger wie wir, die zum Beispiel einen Rohstoff-ETF kaufen, der in unterschiedlichste Grundstoffe, Nahrungsmittel und was auch immer alles investiert. Aber wir kaufen diese ja nicht physisch bei uns ins Depot rein oder lagern die bei uns irgendwie in der Garage, sondern wir kaufen im Prinzip diese Futures. Und warum machen wir das? Nun ja, bei Rohstoff-ETFs ist es ja zum Beispiel so, dass diese positiv mit der Inflation korrelieren. Das bedeutet, wenn es einen allgemeinen Preisanstieg gibt, dann steigen auch die Rohstoffpreise und somit würde in diesem Fall unser ETF dann auch ansteigen und wir hätten einen kleinen Inflationsschutz. Und jetzt kommen wir zur abschließenden Frage dieses Podcasts heute. Wenn es jetzt den Terminmarkt gibt, auf den man Preisrisiken hin und her tauscht, und andererseits den Kassamarkt, wo die physischen Produkte getauscht werden, wir aber als ETF-Investoren und andere Hedgefonds beispielsweise immer am Terminmarkt tätig sind, wie beeinflussen wir dann bitte den physischen Preis dieser Rohstoffe? Ich persönlich habe das auch mal mit einem Fußballspiel für mich verglichen. Wenn jetzt unterschiedliche Leute auf den Ausgang des Fußballspiels tippen und wetten, und wir das Ganze mal vergleichen ganz kurz mit dem Preis von einem Rohstoff, also mit Kaffee, dann haben wir nicht das Angebot und die Nachfrage des eigentlichen Preises beeinflusst, genau wie wir mit einer Fußballwette nicht den Ausgang des Spiels beeinflussen. Wir tippen nur darauf, wer von beiden gewinnt. Und genauso ist es bei der Spekulation. Ich will jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen vom nächsten Podcast, denn im nächsten Podcast werden wir dann jemand hören, der sich in diesem Thema weitaus besser auskennt als ich. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Fragen und wie viele Fragen er uns insgesamt beantworten wird, denn er ist kein geringerer als ein Professor für dieses Thema, der sich schon sehr, sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und da werden wir dann mal wirklich gucken, haben denn unsere Geschäfte mit ETFs, mit Rohstofffutures und haben die Geschäfte von Hedgefonds und anderen aktiven Spekulanten einen Einfluss auf die realen Preise von Nahrungsmittelrohstoffen und Grundstoffen? Wenn ja, wie stark ist dieser Einfluss? Wenn nein, warum stehen sie dann so heftig deftig in der Kritik? Und da bin ich also schon richtig gespannt und ich hoffe, du auch. Und an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal, wenn du diese Episode bis hierher gehört hast. Ich verlinke dir schon mal weitergehende Informationen hier unten in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Woche. Dein Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf.